Guten Abend und herzlich willkommen zu 1820, dem aktuellen Abendmagazin auf Kontrafunk. Ich heiße Silke Hasselmann und begleite Sie durch die nächste Stunde und zwar mit diesen Themen. Also doch, die USA finanzieren über Regierungsstellen, Geheimdienste und Universitäten rund 120 Biolabore in 30 Ländern, darunter 40 in der Ukraine. Letzteres hatte Tulsi Gabbard als demokratische Kongressabgeordnete schon vor 4 Jahren kritisch thematisiert, war aber als russische Propagandaschleuder verunglimpft worden. Nun veröffentlichte sie als eine der letzten Amtshandlungen vor ihrem Rückzug vom Posten der US-Geheimdienstchefin Biolaborator Dokumente, die es in sich haben. Darüber spreche ich gleich mit Colin McMahon. Also doch nicht. Diejenigen, die hoffen, dass Ruhm durchgreift und Schluss macht mit Wokeness im Unternehmen wie im Programm. Andere sagen, dass der ehemalige Manager und Podcaster Boris Brandt, dass sie Zweifel daran haben. Worüber reden wir? Über die vom Eigentümer Berlusconi angekündigten Veränderungen beim zweitgrößten deutschen Privatfernsehunternehmen ProSieben Sat.1. Also wirklich, die KI spricht mit uns. Dass Spitzenpolitiker und journalistische Edelfedern ihre Texte nur noch von künstlicher Intelligenz schreiben lassen, aber unter eigenem Namen veröffentlichen, kommentiert Holger Jochum. Und suspendiert, warum die EU die Aufnahme einer konservativen Denkfabrik im EU-Lobby-Transparenzregister aussetzt und was das für deren politische Vorfeldarbeit für Redefreiheit, starke Nationen und starke Grenzen bedeutet. Das erfrage ich bei Maren Thom von der betroffenen MCC Brüssel. Soweit unser heutiges Angebot bei 1820. Schön, dass Sie dabei sind. Kontrafunk 1820 am Dienstag, 16. Juni. Ich bin jetzt verabredet mit meinem deutsch-amerikanischen Kollegen Colin McMahon, weil wir über einen hochinteressanten Vorgang in Washington D.C. sprechen wollen. Kurz bevor die US-Geheimdienstkoordinatorin Tulsi Gabbard ihren Kabinettsposten aufgibt, sorgte sie für die Veröffentlichung bis dahin geheimer Regierungsdokumente. Und nun weiß alle Welt, dass die USA viele Biolabore in vielen Staaten mitfinanzieren, allein rund 40 in der Ukraine. Aber aus gegebenem Anlass ein Wort zu einem Ereignis, das am heutigen 16. Juni in den USA stattfand. Der Direktor der Bundespolizei FBI, Kash Patel, hat Neuigkeiten im Zusammenhang mit der Geburtstagsfeier von US-Präsident Trump bekannt gegeben. Colin, worum geht es?
Das kam jetzt heute erst raus. Anscheinend wurde schon am 10. Juni ein Plan vom FBI aufgedeckt, um dieses UFC-Event am Sonntag an Donald Trumps Geburtstag zu attackieren. Mit Sprengstoff beladenen Drohnen sollten Gebäude angegriffen werden und dann die Masse sozusagen in Panik versetzt werden, dass sie auf bestimmte Punkte zulaufen und dort sollten Scharfschützen postiert sein, um die Menschen dann zu erschießen. Und gleichzeitig sollte ein Sturmkommando das Tor vom Weißen Haus stürmen und vielleicht versuchen, den Präsidenten zu töten. Das ist noch nicht ganz klar, aber es wirkt wie ein Hollywood-Drehbuch. Ist auch noch nicht ganz klar, wie ernst zu nehmen das ist. Die Verschwörer haben Signal verwendet, um sich zu verabreden. Also das ist natürlich immer sehr, sehr vernünftig, wenn man eine vom Pentagon entwickelte App nimmt, um so einen Plan zu schmieden. Die Verhafteten sind, von den 5 Verhafteten sind 3 Namen bekannt. Einer ist 19, ein Tyson Popper aus Ohio und dann 2 Kalifornier, ein Brian Omaroa, 24 und ein Michael Allen Thomas, 32. Und ihre Motive scheinen linksradikal zu sein. Also einer von den Verhafteten sprach davon, die Reichen und den Kapitalismus anzugreifen und auch die Israel-Lobby, die sogenannte American Israel Political Action Committee, APAC.
Das werden wir dann sicherlich genauso weiterverfolgen und beobachten wie alle anderen auch, vor allem in den USA, und werden darauf sicherlich noch zurückkommen. Zurück zunächst mal zu Tulsi Gabbard. Wir bleiben in Washington DC. Gabbard ist, wie gesagt, Direktor of National Intelligence, also sowas wie die höchste US-Geheimdienstkoordinatorin mit Durchgriff auf alle 17 amerikanischen Einzeldienste wie CIA und NSA. Wenige Tage vor ihrem Rückzug aus ihrem Amt hat sie Regierungsdokumente veröffentlicht, aus denen hervorgeht, dass die USA rund 120 Biolabore in etwa 30 Ländern mitfinanziert haben, in denen an und mit tödlich wirkenden Viren geforscht worden ist oder noch immer wird. Zahlreiche stehen in der Ukraine. Colin, woher stammen diese Dokumente genau und was ist an den darin enthaltenen Informationen neu für die Öffentlichkeit?
Ja, das Spannende ist, dass das jetzt US-Regierungsdokumente sind. Wir hatten ja schon 2022 geleakte Dokumente von den Russen. Das russische Verteidigungsministerium, Generalleutnant Igor Kirillov, hat diese Dokumente präsentiert, kurz nach der Invasion in der Ukraine. Die wurden in dortigen Biolaboren angeblich dingfest gemacht. Und uns schienen echt auszusehen, aber das wusste man damals natürlich nicht. Amerikanische Regierungsdokumente, die belegen sollten, dass diese damals 46, davon war die Rede, Biolabore von den USA finanziert und gebaut wurden, um dort Bioforschung und möglicherweise auch Biowaffenforschung zu unterhalten. Und Tulsi Gabbard hat das damals aufgegriffen, wie andere kritische Journalisten auch. Sie hat mit Tucker Carlson auf Fox News drüber gesprochen, kurz bevor er entlassen wurde, Knall auf Fall, hat dann auch quasi ihre politische Karriere zu dieser Zeit ja beendet gehabt bei den Demokraten und war quasi nur noch eine Kommentatorin, die sich sehr kritisch mit dem Ukraine-Krieg und mit Corona auseinandergesetzt hat. Und jetzt ist das für sie eine späte Rechtfertigung, im Prinzip tatsächlich amerikanische Regierungsdokumente vorlegen zu können, die dasselbe belegen, was sie damals schon gesagt hat.
Hat das, was jetzt bekannt geworden ist, tatsächlich etwas mit Corona zu tun? Vielleicht sogar mit dem Biolabor im chinesischen Wuhan, von dem aus ja das Coronavirus SARS-CoV-2 Ende 2019 seinen Weltzug angetreten hat?
Ja, tatsächlich waren diese Biolabore in der Ukraine eingebunden in das sogenannte PREDICT-Programm. Das war ein Biosicherheitsprogramm von USAID. Das ist diese Behörde, die von Elon Musk dann exponiert wurde als extrem korrupt und im Prinzip, wie Mike Benz sagt, eine Vorfeldorganisation der CIA. Und diese Produktorganisation hat zusammen mit der EcoHealth Alliance in aller Welt gearbeitet, um angeblich Pandemien vorzubeugen und Impfstoffe zu entwickeln. Aber dabei wurde wohl auch diese notorisch gefährliche Gain-of-Function-Forschung betrieben, also Viruserreger ansteckender und gefährlicher und tödlicher zu machen, um dann zu lernen, wie man noch gefährlichere Viren bekämpfen kann. Also das ist schon 2014 unter Obama eigentlich verboten worden und deshalb von Anthony Fauci ins Ausland verlagert worden, mittels von EcoHealth. Und als EcoHealth zum Beispiel an das Pentagon herangetreten ist mit so einem Programm 2018, hat das Pentagon abgelehnt, weil es zu gefährlich war. Das ist die Art von Forschung, die hier vorgegangen ist in der Ukraine und im Wuhan-Labor.
Welche Verbindung, wenn überhaupt, besteht zu Hunter Biden, dem Sohn von Ex-Präsident Joe Biden, der immer wieder ja auch mit Geschäften in der Ukraine in Verbindung gebracht worden ist? Gibt es da Verbindung auch in diesem Zusammenhang mit den Biolaboren?
Hunter Biden hat investiert in diese Firmen, die Bioforschung in der Ukraine im Auftrag der US-Regierung betrieben haben. Die Firma heißt Metabiota. Die arbeitete zusammen mit einem Dienstleister namens Black & Veatch. Die sind auch beide erwähnt in den Dokumenten, die Tulsi Gabbard jetzt veröffentlicht hat. Und damals hat Hunter Biden eine Investmentfirma gehabt namens Roseman Seneca, eigentlich im Prinzip mit ein paar so Partykumpels von ihnen. Und er hat eigentlich davon gelebt, dass er sein Insiderwissen, sein Vater war damals Vizepräsident, dass er sein Insiderwissen über die Vorgänge der US-Regierung zu Geld machen konnte. Und er wusste also zum Beispiel, dass diese Firma Metabiota gleich einen riesen Auftrag bekommen wird und hat also 2014 angefangen, in diese Firma zu investieren. Interessanterweise haben wir ja gesehen, dass Hunter Biden und Anthony Fauci ja begnadigt wurden am Ende von Bidens Amtszeit. Sehr kontroverse Begnadigungen. Hunter Bidens Begnadigung ist die einzige wohl, die handschriftlich von Joe Biden unterschrieben wurde. So wichtig war ihm das. Die anderen wurden ja alle von diesem Autopen unterschrieben. Und Anthony Faucis Begnadigung war noch am letzten Tag von Bidens Amtszeit, am 20. Januar, von seinem Anwalt vehement eingefordert worden. Und beide sind rückdatiert auf 2014, auf den Januar 2014. Ab dann beginnt ihre Wirksamkeit. Und man muss sich fragen, warum nicht mit Joe Bidens Beginn seiner Amtszeit, zum Beispiel 2008. Aber im Januar 2014 war der Maidan-Putsch in der Ukraine, wo diese ganze Entwicklung losging mit der Beteiligung von Amerika an diesen Biolaboren.
Welche Rolle, Colin, spielte oder spielen immer noch der Multimilliardär Bill Gates und die Bill und Melinda Gates Stiftung? Die haben sich ja nichts weniger als die Weltgesundheit zum Ziel gesetzt, sind bekanntlich sehr eng verbandelt mit der Weltgesundheitsorganisation WHO und auch die spielen ja eine Rolle im Zusammenhang mit Biolaboren.
Das ist bisher nicht aus den Dokumenten von Tulsi Gabbard ersichtlich. Das haben nur die Russen damals behauptet. Sie haben ja mehrere Vorträge unter anderem vor dem Sicherheitsrat gemacht. General Kirillov hat Dokumente präsentiert, die belegen sollten, dass sowohl Bill Gates wie George Soros an diesen Biolaborprojekten in der Ukraine beteiligt sein sollten. Das hat sich aber meines Wissens nicht erhärtet. Es kann sein, dass die Russen da nur alle Knöpfe drücken wollten, die sozusagen beim Magerpublikum oder bei sogenannten Schwurblern im Westen ankommen. Aber dass Bill Gates zum Beispiel Bioforschung betreibt, um Insekten als Art Kampfmittel zu verwenden gegen andere Insekten, das ist bekannt. Und das ist zum Beispiel eine Forschung, die die Russen als Dual Use darstellen, wenn man ein Moskito munitionieren kann, um andere Moskitos zum Beispiel zu bekämpfen, dann könnte man es vermutlich auch als Biowaffe einsetzen.
Colin, vielleicht noch ganz kurz bitte zum Schluss, vielleicht in einem Satz. Ich hatte es angekündigt, Tulsi Gabbard wird ihren Posten räumen, das hatte sie im Mai angekündigt. Freitag, der 19., ihr letzter Arbeitstag als Chefin der Geheimdienste in den USA. Hat das eine hier mit dem anderen zu tun?
Das ist nicht ganz klar, warum sie gehen muss. Sie hat gesagt, dass ihr Mann Krebs hat. Das ist wohl auch seit kurzem erst bekannt, diese Diagnose. Er hat Knochenkrebs und mehrere Operationen unterlaufen. Allerdings ist Tulsi Gabbard auch sozusagen vom falschen Lager. Sie gehört zum Tucker Carlson-Lager in der Trump-Regierung. Tucker Carlson, der ja immer mehr auf einen Anti-Israel-Kurs eingeschlagen hat und Trumps Iran-Krieg ganz vehement kritisiert hat, hat Tulsi Gabbard vorgeschlagen als Chefin aller amerikanischen Geheimdienste. Und das könnte auch ein Grund sein, warum sie jetzt gehen muss. Sie hat ja schon vor einem Jahr gesagt, es gäbe gar kein Atomprogramm im Iran, worauf Trump sehr wütend reagiert hat. Und im Prinzip seit diesem Vorfall ist sie mehr oder weniger aufs Eis gestellt. Trump hat seitdem keine großen Veranstaltungen mehr mit ihr besucht, außer Kabinettssitzungen. Und Tulsi Gabbard hat vielleicht einfach auch nichts mehr zu melden gehabt in der Regierung und zieht vielleicht deshalb die Konsequenzen.
Die noch Direktorin der US-Geheimdienstgemeinde Tulsi Gabbard veröffentlicht kurz vor ihrem Rückzug aus dem Amt bis dahin geheime amerikanische Regierungsunterlagen über US-finanzierte Biolabore im Ausland, darunter in der Ukraine. Darüber habe ich mit meinem Kontrafunk-Kollegen Colin McMahon gesprochen. Danke dafür, Colin.
Gerne.
Sie hören Kontrafunk 1820 und im Folgenden geht es um ein Medienthema. Zitat, Pro7 Sat.1, mieses Programm, schlechte Zahlen, grauenhafter Aktienkurs. Jetzt räumt die Berlusconi-Gruppe als Eigentümer auf. Weniger Wokeness, weniger Versager, Massenkündigung. Rom regiert durch, es kann nur besser werden. Damit beende ich das Zitat. Und auch so kann Medienkritik unter Berufskollegen klingen, in diesem Fall auf X, verbreitet durch den bayerischen Journalisten und Publizisten Roland Tichy, bekannt von Tichys Einblick. Wir sind jedenfalls auch neugierig geworden und wollen jetzt sprechen über die Probleme und die womöglich bevorstehenden Veränderungen bei Deutschlands zweitgrößtem privaten Fernsehunternehmen. Deshalb bin ich verbunden mit dem langjährigen Programmentwickler, Medienmanager, einstigen ProSieben-Chef und heute immer noch aktiven Podcaster Boris Brandt. Guten Tag, Herr Brandt.
Hallo, schönen guten Tag.
Sagen Sie zunächst mal, was an der wenig wohlwollenden Beschreibung stimmt und was aus Ihrer Sicht nicht, wenn es heißt ProSieben Sat.1, mieses Programm, schlechte Zahlen, grauenhafter Aktienkurs.
Das ist alles soweit korrekt. Also jetzt im Vergleich mit besseren Zeiten. Also es ist so leicht zu sagen, früher war alles besser und früher waren die Quoten besser. Ich bin ja der Programmdirektor, der zum Beispiel die höchsten Quoten hatte, die der Sender jemals hatte. Aber die Zeiten haben sich halt geändert und die Zuschauer verteilen sich anders. Insofern ist das in der Beobachtung von Kollege Tichy ist das genau richtig. Wenn man ein bisschen tiefer einsteigt und guckt sich das genau an, dann ist erstens, sind ProSieben Sat.1 nicht alleine. Zweitens, also das ganze Umfeld ist so, RTL geht es im Prinzip ähnlich, wobei die auf solideren Beinen stehen. Und ja, das mit dem Programm ist das Hauptproblem, weil es gibt eigentlich wirklich keinen Grund, sich diese Sender anzugucken, schon gar nicht im linearen Fernsehen.
Stimmen Sie auch dem Befund zu, nochmal das Zitat, weniger Wokeness, weniger Versager, Massenkündigung, Rom regiert durch, es kann nur besser werden?
Nee, das kann ich jetzt auch gerade aufgrund der Nachrichten in letzter Zeit nicht sehen. Also was passiert ist, ist ja dieser Hendrik Papst, das ist der Chief Content Officer, immer wichtig, dass man einen guten Titel an den Start hat, der hat eine neue Struktur sozusagen, ein Cross-Plattform-Denken an den Tag gelegt. Das ist nichts weiter als, sagen wir so, mit Fremdwörtern Sand in die Augen streuen. Was sie machen wollen, ist, sie wollen keine richtigen Senderchefs mehr haben. Also wo es früher so war, dass Hannes Hiller Chef war von ProSieben und der Marc Rasmus Chef war von Sat.1. Auch erstaunlich übrigens, Marc Rasmus hat, glaube ich, noch nie in seinem Leben irgendein Format entwickelt oder erfunden und Hannes Hiller war zumindest mal irgendwo dabei. Aber anyway, die sind da reingerutscht. Die sind beide schon lange, lange, lange mit dabei. Das ist alles eigene Gewächse. Und sie sind ja nicht entlassen, sondern sie sind jetzt zuständig, also Hiller zum Beispiel für Show, Comedy und Established Brands, auch interessant die Formulierung, und Show und Comedy. Und Rasmus ist jetzt zuständig für Fiction, Reality, Factual und Factual Entertainment. Rasmus ist der mal unter Katja Hofen-Best bei RTL 2 Big Brother gemacht hat. Insofern sind die ja noch eigentlich in dieser Funktion. Was man nicht mehr möchte, ist, man möchte nicht mehr zwei verschiedene Programmdirektoren haben, sondern man glaubt sozusagen durch dieses Zusammenlegen der Sender und des Zusammenlegens der Entwicklung für verschiedene Genres Geld sparen zu können. Das Problem ist, ehrlich gesagt, es ist völlig egal, welche schwachsinnige oder nicht schwachsinnige Struktur sie anlegen, welches komische künstliche Konstrukt sie schaffen. Es gibt dort kein neues Fernsehen. Es gibt keine Entwicklung. Im fiktionalen Bereich sind sie praktisch tot. Das, was da passiert, also an erzählenden Fernsehinhalt, ist ganz schwach. Und Show gibt es, und da muss man sagen, da unterscheiden sich sogar von RTL. Es gibt eine einzige Show in den letzten 10 Jahren, die in Deutschland entwickelt wurde, die tatsächlich, wie soll ich sagen, eine gute Idee ist. Und das ist Wer stiehlt mir die Show? Und das ist, findet bei ProSieben statt. Auch die rennt sich jetzt gerade tot. Und es gibt auch nichts, was die Kollegen von Florida TV oder so neu entwickelt hätten. Aber das ist tatsächlich das einzige kreative Produkt, was irgendwo erfolgreich ist, originell ist und so in dieser ganzen Sendergruppe. Da passiert nichts. Und ansonsten immer mehr Reality, immer mehr Menschen, die sich gegenseitig fertig machen, immer mehr Schwachsinns-Entertainment, gar nichts mehr für den, ich sage jetzt mal, den, was früher mal ProSieben war, so Show-Entertainment und Spielfilme. Klar gibt es immer noch die Spielfilme, aber die kennt ja jeder und kann ja auch überall anders gucken und so. Es ist einfach traurig und es ist auch nicht mehr zeitgemäß. Ich glaube, es reicht ein Programmdirektor für beide oder für alle drei, kommt ja noch Kabel 1 dazu, für alle drei Programme. Und vielleicht einen, der sich auf das Digitale konzentriert, das wär's. Und deswegen ist es kein Durchregieren von Rom und auch keine Schocknachricht, sondern einfach nur ein weiterer Versuch, mit der gleichen Soße, die man hat, einen völlig neuen Geschmack hinzukriegen.
Gut, Herr Brandt, dann versuchen wir nochmal, das für die Hörer so ein bisschen zu sortieren. Gehen mal kurz in die jüngere Geschichte. Also, der italienische Berlusconi-Konzern Media for Europe, der wird von Pier Silvio Berlusconi geführt. Das ist der Sohn des verstorbenen Medienmoguls und einzigen italienischen Ministerpräsidenten Silvio Berlusconi. Der hatte vorigen September für den erheblichen Aktienankauf gesorgt, sodass sein Konzern nun mit mehr als 75% Anteile die volle Kontrolle über den deutschen Fernsehkonzern ProSiebenSat.1 innehat. Und schon damals, also vor einem Dreivierteljahr, hieß es, die Italiener werden aufräumen. Ist das denn bisher nicht geschehen aus Ihrer Sicht?
Naja, ich glaube, Sie... Wie soll ich sagen, sie probieren aufzuräumen, aber in gefälliger Art und Weise. Diese Idee, dass man sieht das ja an Joko und Klaas zum Beispiel, die ja so das woke Herz des Senders sind, ja, und permanent ihre eigenen Interessen da durchboxen mit ihren eigenen Leuten. Und es kommen auch keine Menschen, die eine andere Form von politischer Auffassung, keine kultureller Gesinnung haben, kommen da ja gar nicht rein, weil Joko und Klaas immer gegen anquatschen. Und das verhindern auch tatsächlich und auch aktiv verhindern. Das ist wie soll ich sagen, eine große Gruppe von gleichgesinnten Menschen, die da Geld verbrennen. So. Und wenn man da eingreift, dann muss man auf der einen Seite natürlich das, was man hat, erhalten und auf der anderen Seite für Neuerungen sorgen. Das geht nur Schritt für Schritt oder mit einem großen Knall. Den großen Knall haben sich Berlusconis nicht getraut. Und deswegen machen sie es jetzt vielleicht Schritt für Schritt. Ich glaube, dass die Gesinnung sich in dem Sender überhaupt nicht geändert hat. Ich kenne genug Produzenten, die da keinen Fuß auf den Boden kriegen, weil dann immer die Frage ist nach, ja, und habt ihr auch die richtige Haltung? Und sag mal, bei der Serie spielt ja gar kein farbiger, mehrfach gehandicapter, der kein Deutsch spricht mit. Wie kann das denn sein? Und so ist jetzt ein bisschen überzogen natürlich, aber das ist, man kann nicht in der gleichen Suppe mit den gleichen Leuten Neues irgendwie entwickeln. Und das Wichtigste beim Fernsehen ist, schafft doch endlich mal Formate, die Menschen interessieren. Schafft irgendwas, irgendein Format, wo die Leute sagen, hurra, das ist ja eine tolle neue Idee, wie das bei Wer steht mir die Show zuletzt war. Selbst RTL, die haben ja wenigstens noch so Sachen, so Lagerfeuerfernsehen wie Let's Dance oder so. Die haben ja zumindest noch so ein paar Highlights. Aber was haben ProSiebenSat.1? Sie haben gar nichts und sie haben auch nichts entwickelt und sie haben nicht die richtigen Leute. Und ich verstehe das, ich gucke mir das von außen an und denke immer, soll ich ihn mal anrufen, den Berlusconi? Weil es geht ja um Inhalte und sie haben keine Inhalte. Die können Strukturen ändern, so viel sie wollen. Es wird sich nichts ändern, gar nichts. Vielleicht haben sie hier und da was gespart. Ich glaube tatsächlich, dass der große Woke-Umbruch, der Anti-Woke-Umbruch, der da stattfinden sollte, dass sie sich das nicht trauen.
Nun war Berlusconi Junior vor dem großen Aktienankauf vorigen September bei Kulturstaatsminister Wolfram Weimer vorstellig geworden. Der hatte ihn ins Bundeskanzleramt eingeladen, um, wie es damals hieß, gemeinsame Linien zu entwickeln. ProSiebenSat.1 solle stärker auf deutsche Zuschauer zugeschnitten werden. Deshalb bitte mehr Nachrichten, mehr Eigenproduktionen, weniger Einkäufe von Formaten aus dem Ausland. Darauf habe man sich verständigt. Das hat ja dann offenkundig nicht funktioniert aus Ihrer Sicht. Warum nicht?
Man kann sich ja nicht auf was verständigen, was völliger Schwachsinn ist. Also erstens hat Herr Weimar von Fernsehen, von Medien überhaupt gar keine Ahnung. Der hat ja nicht mal Ahnung, wie er sich selber richtig verkauft. Insofern, der ist völlig indiskutabel. Der ist nur zufällig in so eine Position reingeraten, weil er, keine Ahnung, gerne mit Merz Fahrrad fährt oder so. Ich weiß es nicht. Und der andere möchte, glaube ich, gerne was machen, aber will natürlich sich gleich nicht mit der Politik verschaukeln und hat wahrscheinlich gedacht, dass Herr Weimar irgendwas zu sagen hätte, weil er so ein ernstes Gesicht gemacht hat oder so. Fakt ist, alleine der Satz, den Sie gerade vorgetragen haben, ist völliger Quatsch. Kein Mensch, auch in der Vergangenheit nicht, guckt Nachrichten auf Sat.1 oder auf ProSieben. Ich wollte damals die Nachrichten abschaffen, aufgrund der hohen Kosten und der Sinnlosigkeit und habe darauf dann einen Nachrichtensender gegründet, der das gleiche Budget gekostet hat, also ein kompletter Nachrichtensender hat das gleiche gekostet wie eine Nachrichtenredaktion. Und die Infrastruktur haben die ja, also sie haben ja immer noch mit Welt-TV zumindest Zugang zu Nachrichten, mit denen sie irgendwie verbunden sind oder verbunden waren. Aber das will keiner sehen. Kein Mensch guckt die Nachrichten von Sat.1 und ProSieben. Völliger Blödsinn. Das ist eine medienrechtliche Auflage. Und mehr Informationen über was denn? Was? Die Menschen, die wirklich informiert werden wollen, die sind bei euch, die sind im Zweifel bei Nios, bei Tichis, bei sonst irgendwo in den freien Medien. Und bestimmt nicht bei den Öffentlich-Rechtlichen. Und die das noch nicht wissen, diese 30 Millionen, die kleben irgendwo bei den Öffentlich-Rechtlichen fest. Die sind aber dann bei ARD und ZDF und vielleicht noch bei RTL, aber bestimmt nicht für Informationen und mehr deutsche Themen bei ProSieben und Sat.1. Das ist ein Gespräch zwischen zwei Leuten gewesen anscheinend, die beide keine Ahnung haben.
Ich meine, das ist jetzt schon eine Weile her und insofern vergossene Milch. Aber mich interessiert trotzdem nochmal die Frage, warum so ein Konzernchef überhaupt im Bundeskanzleramt vorstellig wird, um dann gemeinsam oder vermeintlich gemeinsam mit einem Kulturstaatsminister Linien für ein kommendes, künftiges Programm oder eine Ausrichtung der Senderfamilie zu entwerfen und sich darauf festnageln zu lassen. Also das für sich genommen wirkt ja schon recht abstrus. Ist das üblich?
Nein, das ist völliger Schwachsinn. Also ich glaube, dass tatsächlich der Sohn von Berlusconi, der ja natürlich guckt auf das Lebenswerk seines Vaters und auch sicher von seinem Vater gelernt hat, naja, ich mache mal ein freundliches Gesicht und dann mache ich sowieso mein eigenes Ding, dass der genau das probiert hat, da zu machen. Der wollte jetzt nicht gleich dumm auffällig werden und man will sich ja auch nicht gleich mit den ganzen Beteiligten im Sender, die natürlich alle drauf gucken und gerade in München ist ja ProSieben eine wichtige Institution und dann hat man solche Leute wie Kofler zum Beispiel, der ja im Prinzip diesen Sender geformt hat, der natürlich jederzeit dann auch nach irgendwas gefragt wird und so und vielleicht was sagen könnte, was unangenehm ist. Ich glaube, da wollte man einfach irgendwie gut Wetter machen und ist dann auf Leute reingefallen, die überhaupt gar keine Kompetenz, also wirklich überhaupt keine Kompetenz haben. Also ich, ganz ehrlich, wenn ich anfange, bei meinem Zahnarzt darüber zu diskutieren, was er jetzt in meinem Gebiss machen soll, dann sagt doch der Zahnarzt, was, lass den Schwachsinn sein, du kannst ja dein Gebiss nicht mal selber reingucken. Und so geht es ja mit Herrn Weimer auch. Also das ist totaler Quatsch, das ist nicht üblich und normalerweise hätte man sagen können, wisst ihr was, Freunde, ihr macht euer Geschäft, ich mache mein Geschäft, wir sind Medien, wir sind frei, wir tun das und sagen das und berichten das, was im Rahmen der gesetzlichen Möglichkeiten erlaubt ist und das war's.
Ein Thema war damals auch die redaktionelle Unabhängigkeit. Die sei von zentraler Bedeutung, dürfe nicht angetastet werden. So ließ sich Weimer damals offiziell vernehmen. Und da hat Berlusconi offenkundig auch erstmal abgenickt. Warum ist das in so einem privaten, wirtschaftlichen Gefüge wichtig, darauf zu schauen, ob das nun von einem Politiker kommt oder nicht, aber ist auch aus Ihrer Sicht eine redaktionelle Unabhängigkeit, in dem Fall vom Mutterkonzern, wichtig, auch mit Blick auf die Zukunft, auf das Wohl und Wehe dieses Konzerns?
Also ich glaube, damals war die Zeit, als man noch rumfantasiert hat, dass wenn Frau Meloni kommt, bald alle Italiener in braunen Uniformen marschieren oder so. Ich habe keine Ahnung, woher das kam. Ich glaube, das war so eine, aus heutiger Sicht, alberne Freundlichkeit einer Institution gegenüber, die damit nichts zu tun hat. Und natürlich ist es so, dass Redaktionen von Sendern frei sind. Es gibt Gesetze, es gibt Mediengesetze, es gibt auch ganz also die ganz normalen Gesetze, es gibt Grundgesetze, es gibt Verfassungen, es gibt alles Mögliche, was das regelt. Und über alles andere soll die Politik sich raushalten. Es ist üblich und war auch bis jetzt immer üblich, dass die Medien den Mächtigen, Reichen und den Politikern auf die Finger gucken, ja, und auf die Finger klopfen, und zwar ordentlich. Dass das sich so verändert hat, dass die öffentlich-rechtlichen Medien inzwischen Sprachrohre geworden sind, weil sie völlig unterlaufen sind von irgendwelchen Ja-Sagern und Nachplapperern. Und die, muss man sagen, im vorauseilenden Gehorsam handeln und wahrscheinlich nicht direkt von der Politik gebrieft werden. Aber das ist ein ganz elender Zustand, den es in Deutschland in meiner Wahrnehmung nach dem Krieg nie wieder so gegeben hat. Und ich erinnere mich dran, also wenn man jetzt mal zurückguckt ein bisschen, ich will jetzt hier nicht Opa erzählt von der Front oder so, aber wenn man sich anguckt, was zu Zeiten von Schmidt, Kohl, Brandt, selbst Schröder, was da Medien sich ausgelassen haben über die Mächtigen, über die Politik und alles das, das war völlig üblich und da gab es überhaupt keine Kumpanei oder so, sondern Ausgeglichenheit war gefragt und das gibt es heute eben nicht mehr. Also ich denke, dass im Moment gerade diese 18 Euro, wie viel ist das, Gebühr, die wir da zwangsmäßig bezahlen müssen, dass da zumindest die Hälfte davon komplett ungerechtfertigt ist, weil wir nur die Hälfte erzählt bekommen.
Wenn wir jetzt nochmal zum Abschluss, Herr Brandt, auf das private Fernsehen in dem Fall schauen. Also natürlich ist das Aufmachen einer privaten Fernseh- und Hörfunkschiene eine hochpolitische gewesen seinerzeit in der Bundesrepublik. Das ist gar keine Frage. Auch eine parteipolitische. Aber diese unmittelbare, ja, man kann in diesem Fall ja fast sagen, Zusammenarbeit von Teilen der Bundesregierung mit einem Konzernchef. Also mit anderen Worten, wie sehr hängt sich die Bundesregierung heute noch in dieses Geschäft, sicherlich nicht ins unmittelbare operative Geschäft, aber doch dann so, dass man sagt, also wir hätten schon noch gern diese und jene Linien, vielleicht sogar die eine oder andere Brandmauer, was auch immer, aber so hätten wir es gern. Ansonsten machen wir es euch vielleicht auch ein bisschen schwer, hier weiter aktiv zu sein und Geld zu verdienen.
Ich glaube, dass das nicht nötig ist. Ich glaube, diese ganzen Sender sind alle unterwandert, also jetzt mal nicht mal aktiv, sondern zufällig, unterwandert von Menschen, die eine Gesinnung predigen, die heute nicht mehr die, bei weitem nicht die Mehrheit der Bevölkerung darstellt. Also wir reden hier über irgendwie eine Meinung, die vielleicht 10% draußen im Land haben oder 15% oder so. Und die glauben aber sich als, ja, in vorauseilendem Gehorsam, sich sozusagen den anbiedern zu müssen. Ich glaube nicht, dass die Politik direkt Einfluss nimmt. Früher war das so, so ein schönes Beispiel beim ZDF, wenn beim ZDF einer von der SPD zum Beispiel irgendwie vor einem Wahlkampf sich nicht gerecht behandelt fühlte, dann hat er sich beim Programmdirektor beschwert und hat der gesagt, pass auf, das kriegen wir alles hin. Nächstes Wetten, das sitzt du in der ersten Reihe und wirst von Thomas Gottschalk persönlich begrüßt. Das ist kein Witz. Genau so hat das stattgefunden. Und dann hat man das so ein bisschen ausgeglichen. Aber dass die Politik aktiv eingreift, das hat es so nicht gegeben. Ich glaube, dass das inzwischen anders ist. Ich bin inzwischen auch schon, also will ja keine Verschwörungstheorien verbreiten, aber ich glaube inzwischen schon, dass es da regelmäßigen Austausch gibt. Man sieht das auch an der Vergabe zum Beispiel, und da ist ja Herr Weimar ganz vorne, für Gelder sozusagen, womit man Filmproduktion, Fernsehproduktion unterstützt, ja. Was die Landesmedienanstalten da unterstützen, das sind alles einseitig ausgerichtete Projekte. Wenn man einen Tatort guckt, das ist ja inzwischen Belehrungsfernsehen, am Ende war es auf jeden Fall immer der Nazi-Polizist und bestimmt nicht.
Ja, ja, aber ich bin jetzt bei den Privaten.
Und bei den Privaten ist es genau das Gleiche. Also da ist es auch so, dass die, also ich, das ist vorauseilender Gehorsam. Das, was Joko und Klaas machen, wenn sie zum Beispiel da in ihrer Show gegen ProSieben gewinnen, ja, ist immer irgendwelche Gutmenschenfantasien zu predigen, die aber keinen interessieren. Das sieht man auch in den Quoten. Es interessiert keinen. Sie machen Dinge, die keinen interessieren. Das Volk ist weg, weit weg. Also dieser vorauseilende Gehorsam führt dazu, dass sie genauso weg sind vom Volk wie die Politiker. Und deswegen gibt es keine Quoten mehr und deswegen gibt es auch keine vernünftigen Wahlergebnisse mehr für die.
Vielleicht jetzt doch noch mal ganz zum Schluss, Herr Brandt. Sie hatten vorhin gesagt, ja, ich habe schon mal überlegt, ob ich dort anrufe. Haben Sie offenkundig nicht gemacht. Gesetzt den Fall, Sie bekämen einen Anruf und sollten Herrn Berlusconi oder wem auch immer sagen, Herr Brandt, Sie haben hier schon mal gearbeitet, Sie haben auch gute Ideen. Wir haben gerade mal beim Kontrafunk auch gehört, was Sie so gesagt haben, was so ein Sender eigentlich braucht für das Publikum, das wir erreichen wollen. Was sollen wir denn machen und wie sollen wir es machen? Also Sie hatten ja vorhin gesagt, Formate erfinden, Shows erfinden, die so noch nicht da waren, die die Leute interessieren. Ist denn nicht schon alles irgendwie mal da gewesen?
Nee, bestimmt nicht. Und das sieht man ja im Rest der Welt, wo immer wieder neue Sachen erfunden werden. Und tatsächlich, was fehlt ist, der Herr Dr. Kofler hat damals, als ich Programmdirektor geworden bin, hat er zu mir einen Satz gesagt und genauso war es auch. Er hat gesagt, pass auf, Boris, du sagst ja, du sagst nein. Und am Ende des Jahres gucken wir, ob die meisten Entscheidungen richtig waren oder nicht. Und dann kriegst du weiter viel Geld und ansonsten schmeiße ich dich raus. Und genau so funktioniert das. Und das funktioniert nicht durch im Kreis sitzen, rumlabern, das tun, was die Frau vom Chef gerne will und dieser ganze Quatsch. Dieser demokratische Prozess hat in der Kreativität gar nichts verloren. Große kreative Entscheidungen fällen, sind einsame Entscheidungen, die man alleine fällt. Und da muss jemand die Kompetenz haben, diese Entscheidung zu fällen. Gib mir den Sender, gib mir 2 Jahre, garantiere ich, dass das Ding in Ordnung gebracht wird. Was vorher passieren muss, ist allerdings, dass man diese ganzen Leute, diese ganzen im Kreissitzer, Ja-Sager und Labervögel, dass man die alle rauswirft, weil sie haben ja die letzten Jahre nichts gebracht, wie man offensichtlich sieht.
Über den derzeitigen, für einige beklagenswerten Zustand von ProSieben Sat.1 und über dessen mögliche Zukunft habe ich gesprochen mit Boris Brandt. Herr Brandt, ich danke Ihnen recht herzlich, wünsche noch einen guten Tag.
Frohen Tag, tschüssi.
Kontrafunk. Dass Interessenverbände, Vereine, Denkfabriken aller politischen Farbenlehre Einfluss nehmen wollen auf Gesetzesvorhaben, auf die Formulierung von Richtlinien, Verordnungen und auf Regierungsentscheidungen, dass sie das wollen und dass sie es auch tun, das hat für viele Bürger ja oft einen zunächst negativen Beigeschmack. Doch das ist auch auf der EU-Ebene ausdrücklich erwünscht und erlaubt. Man muss sich lediglich als Lobbyverein registrieren und dann beim EU-Parlament akkreditieren lassen. Laut den jüngsten verfügbaren Zahlen sind etwas mehr als 13.000 Organisationen oder Einzelpersonen im EU-Transparenzregister vermerkt. Auch die konservative Denkfabrik MCC Brüssel möchte dort erscheinen, hat aber vorigen Freitag die Mitteilung erhalten, dass ihre Registrierung bei der EU ausgesetzt sei. Darüber spreche ich jetzt mit Maren Thom vom MCC Brüssel. Guten Abend.
Guten Abend.
Frau Thom, zunächst mal ganz kurz, warum benötigt MCC Brüssel überhaupt eine Registrierung bei der EU und wer ist dort dafür zuständig?
Ja, also um überhaupt hier in Brüssel irgendwie mitmischen zu dürfen, muss man sich bei dem EU-Transparenzregister registrieren. Also nicht nur, damit man sich so als Lobbygruppe oder NGO deklariert, sondern auch wir als Think Tank müssen uns da deklarieren, damit wir sozusagen Zugang haben zu dem, was im Parlament passiert. Also wir brauchen diesen Registrierung, um Akkreditierung für das Parlament zu bekommen, um dort Treffen zu machen, dort auf Meetings zu gehen. Einfach überhaupt, um dort mitmachen zu können, muss man registriert sein.
Wer ist dafür zuständig?
Also dieses EU-Transparenzregister, man kann sich da sozusagen anmelden und sagen, ja, wir sind hier ein Verein, wir wollen hier in irgendwelche Politik beeinflussen oder mitmachen oder mit Leuten sprechen und die werden einen dann sozusagen prüfen und dann kommt man sozusagen auf dieses Transparenzregister in Brüssel. Die haben sozusagen ein Sekretariat, die das machen. Ne? Da kann man sich melden.
In Artikel 11 des Vertrages über die Europäische Union, habe ich mal nachgeschaut, da heißt es, Zitat, die Organe geben den Bürgern und den repräsentativen Verbänden in geeigneter Weise die Möglichkeit, ihre Ansichten in allen Bereichen des Handelns der EU öffentlich bekannt zu geben und auszutauschen. Das solle möglichst nachvollziehbar geschehen. Deshalb heißt es in der Unterbestimmung, alle Interessenvertreter sind aufgefordert, sich freiwillig im Register eintragen zu lassen, wenn sie Tätigkeiten durchführen, die darauf abzielen, auf die Politikgestaltung, die Umsetzung politischer Maßnahmen und die Entscheidungsfindung der EU-Organe Einfluss zu nehmen. Das ist ja das, was Sie auch tun wollen. Mhm. Jetzt wüsste ich gern, Frau Thom, wann hat das MCC Brüssels diese Eintragung beantragt?
Ja, also wir sind ja 2023 so richtig hier in Brüssel angekommen. Wir waren ja zuerst ein Ableger des MCC aus Ungarn. Und als wir dann so richtig angekommen sind und haben uns dann auch hier registrieren lassen als Gesellschaft. Und dann ist es so passiert, dass im letzten Jahr, Anfang letzten Jahres, eine linke NGO, die Corporate Europe Observatory, das ist so eine linke NGO hier in Brüssel, die NGOs überwacht auch, die hat Beschwerde gegen uns eingelegt und sagt, nein, die dürfen nicht mitmachen, die MCC Brüssel, weil deren Finanzen sind nicht transparent. Das war deren Grund, aber in deren Begründung steht auch, sie sind ein Orban finanzierter Think Tank, der rechte Politik macht, Anti-Umweltpolitik, gegen die Interesse der EU. Und das steht in deren Begründung, warum sie sozusagen diese Beschwerde eingelegt haben bei dem Transparenzregister. Und dieses Transparenzregister hat dann gesagt, na gut, nee, wir haben schon unsere Finanzen offen hingelegt, da kriegen wir sie nicht. Aber in einem Briefwechsel, der sozusagen das ganze letzte Jahr über gegangen ist, haben sie versucht, uns trotzdem zu suspendieren, man darf halt nicht mit zwei Organisationen registriert sein, also die Mutterorganisation in Ungarn und wir als Ableger davon. Aber ne, wir sind ja unser eigenes Ding und wir wollen das natürlich alles richtig machen, weil als eigenes Ding muss man sich registrieren. Deswegen haben wir uns das auch wirklich knallhart durchgezogen und wirklich uns genau damit beschäftigt. Wie sollen wir das machen, dass das alles nicht nur transparent ist, sondern überkorrekt? Also es ist ja einfach so, dass man als politischer Gegner oft alles doppelt korrekt und doppelt richtig machen muss als andere. Und das ist jetzt auch unser Argument, denn das Transparenzregister hat jetzt uns vorläufig suspendiert, ne, aus Precaution, also als Maßnahme, weil sie immer noch denken, es sind zwei Vereine. Und natürlich ist es so, dass diese ganze Transparenz ist voller so Organisationen, die mehrere Vereine haben sozusagen. Aber die haben uns rausgepickt als sozusagen Tadel, weil wir auch nicht der Politik der EU entsprechen, sondern Störenfriede sind.
Lassen Sie uns darauf eingehen. MCC Brüssel wurde 2022 als, Sie sagten schon, Ableger vom ungarischen Matthias Corvinus Kollegium, daher kommt MCC, gegründet. Und wenn ich das richtig gelesen habe, dann wollen Sie sich speziell in Brüssel für starke Nationen, starke Grenzen und starke Ideale zur Verteidigung der europäischen Zivilisation einsetzen. Ich möchte Sie mal noch direkt fragen, wessen Interessen wollen Sie in Brüssel vertreten und welche EU-Organe haben Sie dabei besonders im Blick?
Also unser großes Ziel war hier, also diese Bubble aufzusprengen. Und die Politik, die an die Seite gedrängt wird, wie es auch oft in Europa passiert, nicht nur im Europäischen Parlament, sondern in ganz Europa, die konservative Politik, die Politik, die nicht dem liberalen Mainstream oder der Fantasie von Ursula von der Leyen entspricht, die Leute, die etwas dagegen haben, gegen Massenimmigration, die Leute, die nicht unbedingt das CO2-Ziel verfolgen wollen, also wir sind pro Technologie, pro Redefreiheit, pro generell Freiheit. Also den Cordon Sanitaire, die Brandmauer, die hier dieser Politik gegen diese Politik gemacht wird, einfach aufzubrechen und dabei sozusagen auch die EU ein bisschen bloßstellen. Ne? Wir wollen zeigen, dass was hier die NGOs alles lobbyieren und was für Politik hier gemacht wird, also auch Familienpolitik und was über die Köpfe der demokratisch gewählten Länder eigentlich sozusagen überentschieden wird. Das ist unser Ziel.
Ich hatte ja schon gesagt, über 13.000 im Lobby-Transparenzregister angemeldete Verbände, Organisationen, Einzelpersonen, die bearbeiten 720 Europaabgeordnete im Parlament, natürlich auch deren Büromitarbeiter, Referenten. Dann kommen dazu 27 EU-Kommissare, insgesamt rund 79.000 EU-Beamte und Angestellte in allen möglichen EU-Institutionen. Wie würden Sie generell das Lobbyistenumfeld und auch deren Wirken in Brüssel beschreiben? Sie hatten es jetzt ja schon angedeutet, aber mich interessiert, wer ist besonders mit seinem Thema wirksam unterwegs? Wem öffnen sich Ihrer Erfahrung nach die Türen am häufigsten? Wer hat vergleichsweise schlechte Karten im Moment?
Ja, ich meine, Lobbyismus ist ja an sich nichts Schlimmes, ne? Bloß, es ist einfach so, dass Leuten wie, wir hatten heute zum Beispiel einen Gast für einen Podcast hier, der war Lobbyist der Autoindustrie und der wird überhaupt nicht gehört. Also sozusagen die Idee, dass das ein Wirtschaftswachstum durch die Autoindustrie passiert, aber der wird sofort geblockt von allen, ne? Wegen Umweltpolitik, wegen einfach einer Mentalität gegen Wachstum überhaupt. Ne? Also es sind Lobbyisten, die werden eingeladen, die kriegen Gelder, die kriegen Foren, die kriegen Bühnen. Ne? Und das sind so diese Lobbyisten, die also pro Umwelt, pro Migration, Diversity, Inclusion, diese ganzen Sachen. Solche Lobbyisten werden nicht nur gerne gehört, das ist so EU-Politik und Programm. Und viele, die sozusagen diese Ideen nicht vertreten, werden überhaupt nicht eingeladen. Also wir müssen hier kämpfen um jeden Raum, um jede Bühne. Und wir haben aber hoffentlich viele Freunde auch im Parlament, die auf der anderen Seite der Brandmauer stehen und von den Wählern gewählt werden, aber im Parlament kein Gehör finden.
Um das nochmal klarzustellen, also Ihre Akkreditierung oder Registrierung im Transparenzregister, was ja die Voraussetzung für viele andere Dinge ist, ist vorerst ausgesetzt. Was bedeutet das jetzt konkret? Müssen Sie Ihr Büro quasi dicht machen in Brüssel? Können Sie noch weiterarbeiten? Was genau ist eingeschränkt? Vielleicht mal an ein, zwei Beispielen aus der praktischen Welt der Lobbyarbeit. Was dürfen Sie noch, was dürfen Sie nicht mehr?
Also ich würde sagen, wir machen einfach weiter. Also es ist einfach so, sie gehen ja auch gerichtlich dagegen vor, das sollen die erstmal wagen, uns hier rauszuschmeißen, denn aufgrund dieser, wir sind ja jetzt sozusagen ein Case für alle, ne? Das ist ja vor uns auch gar nicht passiert in diesem Sinne. In dieser,
so ein Präzedenzfall würden Sie sagen.
Ja, Präzedenzfall, absolut. Ne? Das sollen die jetzt erstmal wagen. Also wir machen einfach weiter. Das Gute daran ist einfach nur, wir kriegen gerade sehr viel Zuspruch von vielen Parlamentariern, die sagen, das geht hier halt überhaupt nicht. Und wir kriegen auch Zuspruch in dem, das, was wir hier tun, hat Einfluss. Ja, wir haben viele Events und so gemacht, die viel Publikum und viel Aufmerksamkeit erregt haben. Also das ist eigentlich ein Zeichen für uns, dass wir hier viel richtig machen. Also die haben Angst vor uns. Und diese Suspension ist einfach eine sozusagen eine panische Reaktion des Transparenzregisters, dass wir hier vielleicht in Europa ein bisschen zu viel Influence haben.
Hoffen Sie eigentlich auf Unterstützung aus Budapest, also durch die neue ungarische Regierung unter dem Orbán-Nachfolger Peter Modja?
Nein, natürlich nicht. Also der Modja, der ist halt sehr EU-freundlich. Also er hat sozusagen, er hat nicht die Macht, dann den MCC einzustellen. Aber natürlich hat er sozusagen jetzt eine ganz andere EU-Politik, als Viktor Orban es hatte.
Dann zuletzt, Frau Thom, was ganz Aktuelles. Heute hat das Europäische Parlament einem Handelsabkommen mit den USA zugestimmt. Damit ist der Weg frei für eine vorläufige Entschärfung des transatlantischen Zollstreits. Und das Ganze ist ein Kompromiss. Klar, der wird nicht jeden zufriedenstellen, aber auf den haben sich die EU-Mitgliedstaaten und die Verhandlungsführer des Parlaments letztlich verständigen können. Hat das MCC Brüssel eigentlich auch bei diesem Thema lobbyiert? Haben Sie zumindest eine Meinung dazu oder ist das überhaupt gar nicht Ihre Baustelle?
Naja, eigentlich ist es nicht unsere Baustelle. Es hat ja nicht sehr viel mit der Brussels Bubble zu tun. Natürlich haben wir alle eine Meinung dazu, aber es ist nicht unser Hauptthema. Unser Hauptthema ist wirklich die Politik, die in Brüssel Vorherrschaft hat, ein bisschen sozusagen auf die Füße zu treten.
Die konservative Denkfabrik MCC Brüssels soll nicht mehr im Transparenzregister der EU geführt werden. Die Angelegenheit hängt aber noch. Darüber habe ich mit Maren Thom vom MCC Brüssel gesprochen. Danke dafür und Ihnen einen guten Abend.
Danke.
Häufiger spricht künstliche Intelligenz zu uns, und zwar ausgerechnet auch durch Spitzenpolitiker und journalistische Edelfedern, bei offiziellen Trauerreden, in Meinungsartikeln, bei Gedenkauftritten. Ein Politikum, meint Uwe Jochum.
Mario Vogt hält Reden und er schreibt für Zeitungen Gastbeiträge. Beides gehört zu seinem Geschäft als Ministerpräsident von Thüringen. Um das anstehende Rede- und Textvolumen zu bewältigen, bedient sich Vogt wie jeder andere Politiker auch eines Stabes von Mitarbeitern, die nötigen Recherchen erledigen und die Texte schreiben. Nun kam heraus, dass Vogts Assistenzschreiber in einigen Fällen Teile der Reden nicht selber schrieben, sondern ihrerseits schreiben ließen, und zwar von künstlicher Intelligenz, also von einer Maschine. Darob rauschte es im Blätterwald, die sozialen und asozialen Medien rauschten mit und natürlich beeilten sich auch die Parteien, ihren Senf dazuzugeben. Teils kritisierte man überhaupt den Gebrauch von KI zum Zweck der politischen Rede. Teils wiegelte man ab und wollte im Einsatz von KI nichts weiter als eine technische Hilfe sehen. Teils brachte man die Moral in Stellung, weil Vogt oder seine Assistenten es fertiggebracht hatten, ausgerechnet die Erstellung einer Trauerrede und einer Holocaust-Gedenkrede von der KI erledigen zu lassen. Und ein Frankfurter Blatt, hinter dem einst ein kluger Kopf steckte, wollte sich nicht damit abfinden, einen Text von Vogt gedruckt zu haben, hinter dem eine Maschine stand, die Klugheit bloß simulierte. Immerhin kam von dieser Seite die bislang einzig bekannte Sanktion. Die Zeitung sperrte kurzerhand in ihrem Archiv das unter Vogts Namen laufende KI-Elaborat. Inzwischen hat sich zu Vogts Pech herausgestellt, dass eine Dienstanweisung des thüringischen Digitalministeriums vorsieht, dass bei ministeriellen Texten und Reden darauf hingewiesen wird, wenn diese mit Hilfe von KI erstellt wurden. Dass Vogt und seine Assistenten diese Anweisung ignoriert haben, ist natürlich eine ganz schlechte Idee für einen Ministerpräsidenten, der mitten in einem Plagiatsverfahren steckt und seinen Doktortitel aberkannt bekam. Denn nun zeigt sich das Muster. Vogt schreibt nicht selber, sondern schreibt bloß ab oder lässt von anderen schreiben, was er selber zu schreiben hätte, aber nicht schreiben will oder kann. Und auch diese anderen schreiben nicht selber, sondern lassen ihrerseits schreiben, was auch Sie nicht schreiben wollen oder können. Das Muster, das sich hier zeigt, ist freilich nicht wirklich verstanden, solange man in ihm nur das wiederholte Sichtbarwerden eines Plagiators sieht. Es ist auch nicht wirklich verstanden, wenn man in ihm nur das im Plagiator eingehauste Unvermögen zu eigenem Denken und Schreiben erkennt, das in seiner Not und zu seiner Erleichterung auf KI zurückgreift. Der volle Gehalt des Musters zeigt sich vielmehr erst in einer ganz anderen Perspektive, nämlich im Rückblick auf das, was seit den Corona-Maßnahmen mit unserem Gemeinwesen geschah. Es wurde hart umgebaut, von einem wenigstens dem Ideal nach die Debatte und den politischen Streit pflegenden Staatswesen zu einem Anweisungssystem, das auf Widerspruch allergisch reagiert. Das neue Ideal besteht jetzt darin, politische Maßnahmen nicht nur alternativlos durchzusetzen, sondern die Durchsetzung als Programm von oben nach unten durchzuziehen. Zu diesem Zweck werden auf allen gesellschaftlichen Ebenen und vor allem in den Medien sprachliche Codes implementiert, die den programmgemäßen Ablauf der Maßnahmen garantieren sollen und abweichenden Code löschen. Kurzum, das neue politische Ideal ist das der Maschine. Und zum gegenwärtigen Stand der Technik heißt das, es ist das Ideal der digitalen Maschine, die einen Input von Daten mittels eines Programms bearbeitet und das Ergebnis der Bearbeitung als Output ausgibt. In den USA sehen Vordenker und Macher wie Peter Thiel und Alex Karp die Zukunft des Westens längst in einer KI-gesteuerten, wehrhaften Demokratie, in der zuletzt digitale Maschinen die Entscheidungen treffen, ohne humanoide Störung. Vor diesem Hintergrund ist es nur konsequent, wenn die politische Rede als Rede eines Menschen an ein menschliches Publikum ersetzt wird durch eine computergenerierte Rede. Dass diese computergenerierte Rede sich derzeit noch an Menschen richtet, ist als Übergangsphase zu begreifen. Der nächste Schritt wird dann darin liegen, dass die KI-generierten Reden und Texte wiederum von der KI verarbeitet werden und auf dieser Basis dann Algorithmen politische Entscheidungen treffen und ihre alternativlose Durchsetzung überwachen. Damit das klappt, braucht es Politiker vom Typus Mario Vogt. Politiker, die sich selbst als politikfähige Menschen aus dem Spiel nehmen und sich ummodeln lassen zu politischen Avataren, deren Rolle und Text von amerikanischer Software generiert wird. Wenn wir das Spiel mitspielen, wird der Souverän der Zukunft KI heißen.
Sie hörten einen Kommentar von Uwe Jochum. Damit steuern wir auf die Nachrichten zu. Zuvor noch eine Empfehlung. Der österreichische Schauspieler, Regisseur und Drehbuchautor Albert Fortell berichtet in der Sendung Persönlich über seine Schauspielkarriere zwischen Wien und Kalifornien. Im Gespräch mit Susanne Gerlach erfahren Sie, warum er sich Wien und seiner ebenfalls schauspielernden Partnerin Barbara Wusso so verbunden fühlte, dass er nach 10 Jahren Hollywood den Rücken kehrte. Persönlich nach den Nachrichten um 20 und 23 Uhr zu hören oder jederzeit wie das gesamte Programm zu hören über die Kontrafunk-App. Morgen wird Sie an dieser Stelle Benjamin Golme begrüßen. Das heutige 1820-Team, Max Stadler, Jörg Reinke und hier am Mikrofon Silke Hasselmann, wünscht Ihnen einen guten Abend und empfehlen Sie bei Gelegenheit den Kontrafunk gern weiter.